Wir schauen, dass unsere Produkte sehr lange halten. Ja. Und das älteste Fronis Schweißgerät ist 42 Jahre alt gewesen.
Was da besonders wichtig ist, dass man das eben auch sehen kann als Kunde. Wie lange wird ein Produkt wohl halten? Weil jetzt ist es so, da stehe ich vielleicht vor zwei Waschmaschinen, die eine kostet das Dreifache. Ich weiß aber nicht, ob sie dreimal so lang halten wird.
Reparatur und Produktlanglebigkeit, das ist für unser Geschäftsmodell natürlich eklatant wichtig. Wenn ein Kunde umsteigt, dann kann es natürlich die Tore öffnen für Nachfolgeprojekte.
Ich glaube auch, dass Unternehmen, die jetzt schon in die Richtung gehen, einen Vorteil haben.
Wir in Europa haben ja wenige Rohstoffe und dementsprechend ist es wirtschaftlich ein absolutes Muss.
Noch ist es billiger, die Rohstoffe einzukaufen.
Teilweise wünsche ich mir natürlich noch mehr Mut zur Innovation. Man probiert es aus. Man fährt mit einem Speedboot jetzt von einem großen Tanker auf eine kleine Insel, schaut sich dort eine neue Welt an und versucht es in die Unternehmenswelt hineinzubringen. Das ist für viele total bereichernd.
Ich glaube, dass es wichtig ist, daraus auch zu lernen, die Vorteile, die man gewinnen kann.
Das ist ein Weg in die Wirtschaft von morgen. Willkommen bei Full Circle, dem Podcast über Kreislaufwirtschaft und wie das in der Praxis wirklich funktioniert. Ich bin Nadja Hahn. Ich spreche mit Menschen, die Lösungen finden, wie wir Rohstoffe länger im Kreislauf halten, damit Geld verdienen und der Umwelt etwas Gutes tun.
Heute geht es um Batterieladegeräte, Wechselrichter für Sonnenstrom und um Schweißgeräte. Dafür schauen wir nach Oberösterreich zu Fronius International. Der Gründer dieser Firma hat nach dem Zweiten Weltkrieg quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Er hat eine Ladebatterie für alte Autobatterien erfunden, damit die eben nicht weggeworfen werden, nach dem Motto, Moment, nicht wegwerfen, das kann man ja noch verwenden, machen wir was draus. Und heute hat Fronius 8000 Mitarbeiter weltweit und ist in 60 Ländern aktiv. Zu Gast ist heute David Schönmeier. Er ist bei Fronius für die Produktentwicklung zuständig. Konkret leitet er das Product Sustainability Team. Es geht also um die Langlebigkeit von Produkten. Das ist ein Kernprinzip der Kreislaufwirtschaft. Er ist via Zoom dabei. Schön, David, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Unsere Expertin ist die Veronika Reinberg von der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, bekannt als ÖGUT. Die ÖGUT ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für eine nachhaltige Ausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Die ÖGUT vernetzt 130 Organisationen und Institutionen aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung und aus der Umwelt. Hallo, Veronika.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann.
David, für alle, die Fronius nicht kennen, wo kommen denn eure Produkte zum Einsatz? Also die Schweißgeräte, die Ladegeräte und die Wechselrichter?
Ja, die Anwendung ist grundsätzlich ziemlich breit. Also wir haben zwei strategische Geschäftsfelder. Die eine ist die Welding. Da geht es eben um Lichtbogenschweißen primär. Und das heißt, beim Elektroauto beispielsweise wird die Batteriewanne oder kann mit unseren Geräten geschweißt werden. Das wäre ein kleines praktisches Beispiel. Und im anderen Geschäftsbereich Solar und Energy, da geht es darum, dass wir All-in-One-Systemanbieter sind für die Nutzung von PV-Strom de facto. Das heißt, Ladelösungen inkludieren wir auch fürs E-Auto beispielsweise, Energiemanagementsysteme, Notstrom und dergleichen. Das heißt auch, dass man die Energie dann speichern kann. Das ist so ganz kurz Fronius umrissen, Produktebene.
Und für die, die es nicht wissen, was ist ein Wechselrichter?
Ja genau, gute Frage. Jetzt bin ich schon 7 Jahre bei Fronius, dementsprechend denke ich oft nicht daran, das zu erklären. Ein Wechselrichter macht den Gleichstrom, der vom Dach herunterkommt, wechselt er um in einen Wechselstrom, den man dann im Haus nutzen kann. Das macht ein Wechselrichter. Das heißt PV-Strom für den Haushalt oder für Gebäude nutzbar machen.
Und was ist euer wichtigstes Standbein? Wie teilt sich das auf?
Das teilt sich aktuell so auf, dass die Solar Energy aktuell umsatzmäßig etwas höher ist als die Welding. Und man könnte sagen, ja, zwischen 40% und 60% schwanken beide.
Jetzt möchte man gern wissen, wer du bist, David. Warum brennst du für dieses Thema? Du bist ja total aktiv in dem Bereich, eine starke Stimme. Warum ist dir das so wichtig?
Mir ist es wichtig, weil ich bin ein Optimierer. Das heißt, wenn ich irgendwo Ineffizienz sehe oder Ineffektivität, da kommt mir immer vor, dass das kann man besser machen. Ich möchte was verbessern, ja, privat und beruflich. Und das ist diese Herangehensweise, warum ich auch seit 7 Jahren jetzt bei Fronius aktiv bin in der Produktnachhaltigkeit. Das kombiniert mit wissenschaftlicher Herangehensweise, aber dann schön unternehmerisch, pragmatisch. Das genieße ich. Ich glaube, dass man viel, viel tollere, größere, bessere Lösungen gesamtheitlich als Österreich, als EU, als Welt schaffen können, wenn wir das evidenzbasiert machen und eben auch nachhaltig. Und das ist so ein ganz, ganz starker Antrieb bei mir, dass ich eben privat und beruflich versuche voranzutreiben.
Danke. Der David ist der Optimierer. Veronika, was juckt dich an diesem Thema?
Ich finde eigentlich das Rundherum oder das Gesamtsystem da interessant bei der Kreislaufwirtschaft. Also wer sind die verschiedenen Akteure, wer hat welche Interessen? Es geht eigentlich dann auch um Optimierung, halt auf verschiedenen Ebenen. Also was ist in der Politik wichtig? Was muss man zum Beispiel messen, damit was besser wird? Wo sind Fallstricke oder wo kann was in die falsche Richtung laufen? Also das System finde ich sehr interessant.
Bevor wir uns anschauen, was Fronius genau macht, suche ich immer eine Zahl, die das Thema illustriert. Und diesmal geht es ja um Langlebigkeit. Da habe ich eine interessante Zahl gefunden, und zwar in der Smart City Strategie aus Wien. Und da steht, würde man die Lebensdauer aller Waschmaschinen, Notebooks, Staubsauger, Smartphones im EU-Raum nur um ein einziges Jahr verlängern, dann könnten jährlich 4 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Das ist schon beachtlich und zeigt uns, wie wichtig Langlebigkeit ist. Und bei Fronius legt man es darauf an, dass die Produkte 20 Jahre halten. Also das ist eines eurer Kernprinzipe, David. Und da frage ich mich gleich, 20 Jahre, wie geht das überhaupt? Die Technik entwickelt sich so schnell. Wie kann man heute ein Produkt planen, das 20 Jahre halten soll?
Ja, 20 Jahre, das ist natürlich unterschiedlich, je nach Produktgruppe. Die Langlebigkeit, die Haltbarkeit, also die 20 Jahre, die sind speziell aus der Lebenszyklusanalyse eines PV-Wechselrichters. Da sind wir von 20 Jahren ausgegangen. Da geht es darum, Fronius ist ein Qualitätsführer, Premium-Anbieter, und wir haben auch in unseren Laboren im kühlen Keller jetzt aktuell in Thalheim Härtetests. Das heißt, da werden die Produkte dann sehr stark überprüft. Ja, wie schaut es aus, wenn ein Wechselrichter bei der segenden Sonne draußen hängt? Schafft er es noch, dass er durch aktive Kühlung die gesamte PV-Energie nutzen kann oder nicht? Und das ist bei uns eben der Fall. Das heißt, wir schauen, dass unsere Produkte je nach Szenario, auch beispielsweise ein Schweißgerät in Brasilien, was neben dem Meer steht und dementsprechend Korrosionsherausforderungen hat, dass diese Produkte einfach sehr lange halten. Und das ist auch sehr spannend. Eine weitere Zahl, die ich noch gerne in den Raum werfen möchte, ich habe das kurz recherchiert, das älteste Fronius-Schweißgerät, das bei uns erfolgreich repariert worden ist, ist 42 Jahre alt gewesen.
Wow.
Und es laufen auch noch die Wechselrichter der ersten Generation, die sind jetzt auch schon über 20, ich glaube sogar 25 Jahre alt. Das heißt, man kann es jetzt nicht an einer einzelnen Zahl festmachen, aber das ist der Anspruch. Ich kenne es von mir, ich kaufe mir gern hochwertige, qualitative Produkte, und die sollen dann lange halten. Und wenn die 20 Jahre halten, dann freue ich mich. Wenn es 30 Jahre halten, freue ich mich noch mehr. Und das ist auch grundsätzlich der Ansatz von Fronius.
Wo war denn dieses Schweißgerät? Was war denn das?
Witzigerweise, da war ich schon 2 Jahre bei Fronius, und ich bin in Thalheim gerade zur Arbeit gekommen, und da ist ein Kunde gekommen mit einem sehr staubigen, ich würde es in Oberösterreich schon sagen, zerluderten Schweißgerät, und er hat mich gefragt, ob ich das reparieren kann. Ich habe gesagt, nein, tut mir leid, ich bin Führungskraft, ich kann nichts reparieren. aber wir haben ein Repair Center in Steinhaus, und da ist er dann raufgefahren, das war dann tatsächlich auch dieses alte Schweißgerät. Und das heißt, da habe ich eine persönliche Verbindung dazu, und das war eines kleinen Unternehmens von einem Schweißer, und der wollte einfach auf dem weiterschweißen. Und das ist der Antrieb. Der ist seit 40 Jahren hat er geschweißt mit dem wahrscheinlich. Vielleicht hat er als Lehrling angefangen, und der möchte mit dem weiterschweißen.
Und tut er das noch immer?
Umso mehr, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Okay.
Möglicherweise, ich hoffe.
Ja, dazu möchte ich gern sagen, was da besonders wichtig ist, dass man das eben auch sehen kann als Kunde. Also, dass ich, wenn ich verschiedene Möglichkeiten habe, was ich einkaufen kann, dass ich vergleichen kann, wie lang wird ein Produkt wohl halten. Und da, das wird sich wahrscheinlich mit der Ökodesign-Verordnung ändern und verbessern, weil ich dann sehen kann, da gibt es dann gewisse Informationen, die draufstehen müssen, und dann kann ich erahnen, wie lange wird dieses Gerät wohl halten. Weil jetzt ist es so, da stehe ich vielleicht vor 2 Waschmaschinen, die eine kostet das Dreifache, ich weiß aber nicht, ob sie 3-mal so lang halten wird. Ja.
Erklär uns, was das ist und wie weit sind wir damit, da ist der Ökodesign-Verordnung.
Genau. Die Ökodesign-Verordnung ist an sich schon in Kraft. Das wäre nächstes Jahr dann auch schon der Batterieverordnung nach, aber die wie soll man sagen, passt da dazu, werden es die ersten digitalen Produktpässe geben. Das heißt, es gibt über den ganzen Lebenszyklus gibt's Informationen über dieses Produkt, also was da drinnen ist, wofür es schon verwendet wurde und so weiter. Und unter anderem gibt es auch gewisse Mindestkriterien, die Produkte dann erfüllen müssen. Das wird für die verschiedenen Produktgruppen, schaut das natürlich unterschiedlich aus, weil natürlich ein Schweißgerät andere Kriterien erfüllen muss als ein Kleid zum Beispiel. Und es gibt dann gewisse Mindestkriterien und es gibt auch gewisse Werte, die man vergleichen kann. Also da kann es dann sein, dass man sieht, wie viel CO2-Äquivalente werden frei bei der Produktion. Da kann ich dann verschiedene Produkte gut vergleichen.
Was bedeutet das für euch, David?
Bei uns de facto kommt die Co-Design-Richtlinie natürlich auch zum Einsatz. Und ich finde es deutlich positiv, dass das dann auch transparent wird, nämlich auch wirklich vergleichbar. Wir können jetzt natürlich als Fonus behaupten, unsere Geräte halten sehr lange, ja, natürlich unterschiedlich je nach Produktgruppe. Aber das ist natürlich schon interessant, ja, dass man da auch dem Kunden etwas bietet. Wir sind ja grundsätzlich in der Welding zum Beispiel im B2B-Bereich und da ist das sowieso ein Thema. Weil Total Cost of Ownership beispielsweise oder ROI, Return on Invest, das heißt, ich habe einen gewissen Anfangsinvest, beispielsweise ich kaufe mir daheim jetzt eine PV-Anlage, ja, und wie schnell rechnet sich die in Relation zu einem aktuellen Netzstrom, wenn ich den beziehe. Und solche Sachen sind natürlich im B2B-Bereich klassischer und das sollte meines Erachtens in den Consumer-Bereich stärker hineinrutschen und Stiftung Warentest und dergleichen bietet einiges in bei den Consumer-Berichten. Und das finde ich extrem interessante Entwicklung oder positive, ja. Speziell Kleidung natürlich. Ja.
Kommen wir zurück zu euch und zu Fronius. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, was ihr macht. Man liest dann sehr schnell, dass eure Wechselrichter aus 100% recyceltem Aluminium sind. Und da hast du dann gesagt, ja, Recycling ist super, aber das sind nicht die großen Hebel. Ich brenne für die großen Hebel. Was sind denn jetzt die großen Hebel?
Was sind die großen Hebel? Ja, das ist eine Frage, die man sich sehr oft stellen sollte, finde ich, auch schon in jungen Jahren. Bei uns speziell, bei den Elektrogeräten, ist es so, dass die großen Hebel in der Nutzungsphase liegen. Das heißt, unsere Schweißgeräte und Wechselrichter, die sind, wie schon vorher gesagt, sehr lange haltbar. Und dementsprechend ist die Nutzungsphase das Wichtigste. Das heißt, die Materialien und Bauteile, die wir einsetzen, ist teilweise weniger relevant als dann die Nutzungsphase. Das heißt, wie viel Energie braucht ein Schweißgerät, Strom, Gas und Draht. Das sind die drei Energieformen, Rohstoffe, die man benötigt. Und das ist das Wichtigste. Ob das Gerät jetzt 5 Kilo hat oder 20 Kilo beispielsweise, fällt über 8 Jahre oder 16 Jahre nicht ins Gewicht. Und das wissen wir bezüglich unserer Lebenszyklusanalysen. Das heißt, wir machen dann wissenschaftsorientierte Ökobilanzen. Und wir schauen uns an, wie viel CO2-Äquivalent braucht ein Wechselrichtersystem, zum Beispiel bei mir daheim, das klassische Module hat, ja, habe ich ein E-Auto oder nicht, wie kann ich das nutzen und dementsprechend, welchen Netzstrom habe ich für den Nachtverbrauch. Das ist ein komplexes System und das berechnen wir und das modellieren wir. Und da wissen wir, dass der Rezyklatanteil einen kleinen Anteil ausmacht auf Bauteilebene, aber weniger auf das Gesamtprodukt, weil die Haltbarkeit halt auch so lang ist und so groß.
Also du beschäftigst dich ja mit dem Beginn eines Produkts, du bist der Produktdesigner. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Teil der Kreislaufwirtschaft, nämlich überhaupt dem Beginn. Wie designe ich ein Produkt so, dass es möglichst lange hält, dass ich es mal wieder auseinandernehmen kann, dass ich die Teile wiederverwenden kann? Daran denken die wenigsten, wenn sie an Kreislaufwirtschaft denken. Da fängt es aber an. David, wie gehst du da an deine Arbeit heran?
Wir verstehen Kreislaufwirtschaft eher wissenschaftlich orientiert. Das heißt, dass da sehr viele Methoden und Möglichkeiten gibt in der Kreislaufwirtschaft. Recycling ist nur eine von vielen. Ein wichtiger Aspekt der Kreislaufwirtschaft ist eben die Haltbarkeit, unter anderem auch die Effizienz. Das heißt, dass das Produkt wenig Energie braucht oder viel Energie eben bereitstellen kann. Das ist ein wichtiger Aspekt, die Haltbarkeit natürlich auch. Und da gehört die Reparaturfähigkeit zum Beispiel dazu. Das heißt, wir müssen uns dann anschauen, lösen wir etwas mit Schraubverbindungen, das heißt mit Schrauben oder eben nicht, ja, dass wir eine gute Reparierfähigkeit dann herstellen können. Und da haben wir den Vorteil, dass wir natürlich sehr stark in der Reparatur sind. Das heißt, die Kollegen vom Repair Center, die können dann auch rückmelden und die Produktentwicklung bitte für die Reparatur des Geräts so und so designen, dass wir die Reparaturfähigkeit sicherstellen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Weiterer ist natürlich auch, dass man auch Bauteile in der Reparatur dann wieder nutzen kann. Ein Beispiel wäre der Kühlkörper. Das ist ein großes Aluminiumteil in einem Wechselrichter. Den können wir von einem kaputten Gerät wieder verwenden, aufpolieren und dann in einem Austauschgerät wieder einsetzen. Das nennt sich Harvesting. Man kann auch Remanufacturing teilweise netten Und dementsprechend schauen wir, dass wir alle Bereiche der Kreislaufwirtschaft durchgehen.
Kannst du uns da ein ganz konkretes Beispiel geben anhand irgendeines Produkts, damit wir uns was vorstellen können?
Bei einem Gen 24 Wechselrichter beispielsweise, wenn der zu uns in die Reparatur kommt, dann kann man den Kühlkörper eben wie gesagt im Ausbau ganz konkret in einen großen überdimensionierten Geschirrspüler reingeben, da wird das wieder aufgewaschen und dann werden noch ein paar Verarbeitungsschritte durchgeführt und ich kann diesen Kühlkörper, der de facto gebraucht ist, dann in einem Austauschgerät wieder einsetzen. Das ist für uns eine sehr hochwertige Kreislaufwirtschaft, weil ich erspare mir sehr viel Aluminium, weil das muss nicht neu produziert werden. Ich kann was Bestehendes verwenden und habe damit einen tollen Kreislauf geschlossen.
Veronika, Produktdesign, schilder uns mal aus deiner Sicht, wie wichtig das ist und wie vermittelst du das in Gesprächen auch jetzt mit deinen Stakeholdern oder mit deinen Interviewpartnern?
Ja, Produktdesign ist eigentlich der wichtigste Schritt, weil da alles festgelegt, was nachher passiert. Also indem ich ein Produkt auf eine gewisse Art und Weise design, lege ich fest schon einmal, wie lange wird das grundsätzlich halten, kann es gut repariert werden, kann ich es vielleicht dann wieder weiterverkaufen auch, weil es einen gewissen Standard hat oder weil es auch schön ist. Das wird jetzt bei einem Wechselrichter wahrscheinlich weniger der Faktor sein, das ist bei anderen Produkten wichtiger. Es geht dann bis zu dem Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht lässt sich es auch recyceln. Und es geht auch darum, wo sind diese Informationen, wo stehen die zur Verfügung? Was der David gesagt hat, ist ein gutes Beispiel eben, dass das in einer Hand ist. Wenn ich jetzt Reparatur im gleichen Haus habe, habe ich direkt diese Rückmeldung. Diese Rückmeldung habe ich aber bei anderen Produkten oft nicht, ja, weil sich viele Hersteller, ich weiß nicht, von irgendwelchen Headsets nicht dafür interessieren, ob das irgendwer reparieren möchte oder
also
nicht.
Also da geht es ja darum, dass man was lernt von den Kunden und diese Information zurückholt ins Unternehmen.
Genau. Und es muss dann auch eine Bedeutung haben, ob das reparierbar ist. Weil wenn mir das egal ist, weil ich möchte nur möglichst viel verkaufen, und das ist ganz billig, dann wird mich das nicht interessieren. Das heißt, bei hochwertigen Produkten, und da ist man wieder bei der Vergleichbarkeit, die verkaufe ich ja nur, wenn jemand sieht, ah, das ist ein besseres Produkt. Bei denen kann man auf diese Designkriterien eingehen. Das heißt, es ist eben zerlegbar, es ist mit Standardwerkzeugen reparierbar, ich kriege diese Informationen leicht und so weiter.
David, ihr habt ja Reparaturzentren, ein sehr großes in Oberösterreich. Ihr tauscht ja diese Einzelteile aus. Ich habe mir das alles angeschaut auf eurer Website und habe mir dann gedacht, boah, ist das aufwendig. Und da komme ich gleich zu eurem Geschäftsmodell. Also wenn ich Leuten erkläre, dass sie Sachen lang verwenden sollen und dann sollen sie es auch noch reparieren, dann verkaufe ich ja insgesamt weniger. Wie mache ich dann ein Geschäft?
Es sind einige Repair Center auch eben national und international. Und da ist natürlich die Frage Reparatur und Produktlanglebigkeit, Effizienz und dergleichen. Das ist für unser Geschäftsmodell natürlich eklatant wichtig. Wie gesagt, als Premium-Anbieter und Qualitätsführer bzw. Unternehmen mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch ist es sehr wichtig, nämlich vielleicht nicht klassisch extrem leicht monetär bewertbar, aber das sind Themen wie Vertrauen, Glaubwürdigkeit, Transparenz beispielsweise und klassisch dieses Qualitätsbewusstsein. Das heißt, wenn ein Kunde umsteigt möglicherweise von einem Mitbewerber auf unsere Produkte und er bekommt möglicherweise ein hochwertigeres Produkt, dann kann es natürlich die Tore öffnen für weitere Produkte oder für Nachfolgeprojekte. Wir haben ja teilweise Systeme, das heißt, man fängt, ich denke jetzt an mein Zuhause, ich habe eine PV-Anlage und als nächstes plane ich eine Batterie zum Beispiel. Die werde ich mir dann höchstwahrscheinlich, ich meine, jetzt natürlich bin ich ein Fronius-Mitarbeiter, ja, das ist gebiased, aber da besteht grundsätzlich bei Kunden sehr hoch die Chance, dass sie dann weitere Produkte von uns kaufen, sei es ein Ladegerät fürs Elektroauto, sei es etwas für die Warmwasseraufbereitung Richtung Energiemanagementsysteme zum Beispiel, Energy Cost Assistant, gibt es einige Hard- und Softwareprodukte. Das heißt, man taucht in diese Welt ein, merkt, es ist ein tolles Unternehmen, die Produkte sind klasse und dementsprechend verkauft man dann möglicherweise dann auch doch mehr, aber halt in die Breite und nicht seriell. Dass man sagt, ich kaufe jetzt alle 10 Jahre einen Wechselrichter, das ist nicht notwendig. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ja, und natürlich auch unsere Installateure. Die wollen auch Produkte, die lange halten, die leicht installierbar sind. Das heißt, immer diese Systeme für Welding und für Solar Energy, das ist ein wichtiger Aspekt.
Jetzt sind wir aber noch nicht fertig, weil euch sind ja auch die kurzen Transportwege wichtig. Euch ist wichtig, möglichst wenig abhängig zu sein von Rohstoffimporten, also möglichst regional zu produzieren. Euch ist auch wichtig, dass die Lieferanten nach Umwelt- und Sozialkriterien ausgewählt werden. Also das muss ja alles eine Menge Geld kosten. Zahlt der Kunde diesen Aufpreis?
Kann ich nicht vollumfassend beantworten, weil ich in der R&D bin und nicht in Sales und Marketing. Ich kann es nur so viel sagen, Wenn es nicht so wäre, dann würden wir es vielleicht nicht in diesem Ausmaß machen. Konkrete Zahlen habe ich da jetzt nicht. Aber das ist natürlich ein wichtiges Thema und ich glaube, in Zukunft wird es immer relevanter. Es gibt jetzt Entwicklungen in Richtung mehr Kostenwahrheit beispielsweise, dass externalisierte Kosten wie Umweltschädigungen beispielsweise oder auch soziale Aspekte, die aktuell nicht eingepreist sind, dass das auch transparenter wird. Und ich glaube, auch für solche Sachen sind wir sehr gut gerüstet. Das ist dann auch ein wichtiger Aspekt, auch dass man in die Zukunft schauen kann.
Veronika, aus deiner Sicht, ist der Kunde bereit für sowas zu zahlen? Wir hören in vielen Gesprächen, nein, es muss einfach ein super Produkt sein. Oder ist es eine Wunschvorstellung?
Es kommt sehr, glaube ich, auf die Produktgruppe an oder wofür man was besorgt. Das ist sicher im B2B-Bereich ganz anders, wo man sich viel mehr wirklich durchrechnet als im persönlichen Bereich, wo man vielleicht eher auf die Optik geht oder was einem besser gefällt. Ich glaube, dass sich das ändern wird, auch mit den Rahmenbedingungen in der EU, weil die Bedeutung steigen wird. Das heißt, ich glaube auch, dass Unternehmen, die jetzt schon in die Richtung gehen, einen Vorteil haben. Andere werden sich erst umstellen müssen in den nächsten Jahren. Und die, die dieses System schon haben und alle Daten schon haben und schon wissen, was sie machen und ihre Auswirkungen schon kennen, haben einen Vorteil.
In welcher Hinsicht haben die einen Vorteil? Verdienen die mehr Geld?
Die erfüllen die Vorgaben schon. Die können es leicht umsetzen. Alles, was kommt in Richtung Nachhaltigkeitsberichterstattung oder auch eben Ökodesignverordnung. Also bei der Ökodesignverordnung ist es ja wirklich so, dass Produkte, die das nicht erfüllen, was sie erfüllen müssen, nach den delegierten Rechtsakten nicht mehr verkauft werden dürfen. Und jetzt auch egal, wo die erzeugt werden, das gilt auch für Produkte, die außerhalb der EU erzeugt werden. Das heißt, wenn ich das alles schon erfülle, kann ich diese Produkte einfach fortführen und habe gar nicht so viel Umstellungen dadurch.
Aber es ist ja eine Sache, ob ich nur Regeln erfülle oder ob das auch ein Teil meines Geschäftsmodells ist.
Da ist natürlich schon ein Unterschied. Aber diese Regeln zu erfüllen, wird auch für viele Unternehmen gar nicht so leicht sein.
Inwieweit ist es aber Teil des Geschäftsmodells, sich das alles anzutun, David? Stichwort Rohstoffunabhängigkeit.
Ja, Rohstoffsicherung gehe vielleicht wieder zurück zu diesem Beispiel dieses Harvestings, dass man aus einem PV-Wechselrichter ein Aluminiumteil wieder herausholt. Das ist ein ganz kleines Beispiel. Das heißt, wir brauchen dann weniger Neumaterial zu kaufen. Das Neumaterial ist vielleicht herausfordernd, der in Zukunft, dass man das überhaupt bekommt. Ja. Bauxit steht auf der Critical Raw Materials Liste. Das sind 30 Materialien, Rohstoffe, die schwierig möglicherweise zu bekommen sind in der Zukunft. Und das heißt, durch solche Aktionen und auch Rezyklatanteil beispielsweise, kann man sich Stück für Stück resilienter aufstellen. Das ist dieses Grundthema. Unser Credo ist und der Anspruch auch, dass wir so viel Nutzungsmöglichkeiten, die beste Lösungen für den Kunden bereitstellen können, mit so wenig Rohstoff wie möglich. Und auch so lange natürlich. Wenn ein Produkt sehr lange hält, brauche ich weniger Rohstoffe und Materialien einkaufen, dass ich das Folgeprodukt wieder für den Kunden produziere. Und da gibt es halt Stück für Stück viele Strategien. Und wir setzen da auch selber dann bei der Abfallwirtschaft auf gute Partner, die unsere Produkte dann zum Beispiel gut recyceln können. Irgendwo wird sich dann dieser Kreislauf wieder schließen und wir bekommen einen Teil von diesem Aluminium dann wieder zurück. Und wir in Europa haben ja wenige Rohstoffe und dementsprechend ist es wirtschaftlich ein absolutes Muss, dass man diese verschiedenen Schritte, diese verschiedenen Lösungen der Kreislaufwirtschaft und eben nicht nur Recycling, das sollte möglicherweise der letzte Schritt sein. Teilweise braucht es auch noch Verbrennung, dass man Schadstoffe rausbekommt, aber dass man kaskadisch durch diese Kreislaufwirtschaftsschritte durchgeht.
Das klingt jetzt wie ein No-Brainer und man fragt sich, warum das nicht alle machen. Warum machen es nicht alle?
Ja, noch ist es billiger, die Rohstoffe einzukaufen, teilweise auch weniger Aufwand, weniger logistischer Aufwand. Man hat auch nicht den Aufwand, mit den Kunden in Kontakt zu bleiben. Ich meine, der bringt ganz viele Vorteile, weil man über diese Rückmeldungen natürlich ganz viel besser machen kann. Aber wenn ich billige Produkte verkaufen will, interessiert mich das vielleicht gar nicht so. Da möchte ich einfach, dass möglichst schnell was Neues gekauft wird und gar nicht, dass ich eine Rückmeldung kriege, wie ich das besser machen könnte. Rohstoffe sind sehr billig. Es wird sich durch die Situation, dass viele Rohstoffe nicht mehr so beschaffbar sind oder nicht mehr so sicher beschaffbar sind und dass man von Ländern abhängig ist, wo vielleicht die Beziehungen nicht mehr so gut sind, wird sich auch was ändern. Also wir sind einfach bei ganz vielen Stoffen sind wir von China extrem abhängig, bei anderen Stoffen von den USA. Und wenn sich dieses Verhältnis politisch verändert, verändern sich natürlich auch diese Lieferketten.
Aber es ist wohl auch eine Frage der Bildung. Einerseits der Unternehmer, der CEOs, andererseits der Fachkräfte. Wo stehen wir denn da?
Genau. Es ist so, es zeigt sich, dass in Unternehmen, wo einzelne Leute arbeiten, die sehr engagiert sind, die sich auskennen mit Kreislaufwirtschaft, dort passiert auch was. Und dort passiert auch jetzt schon was, weil man findet immer seine Bereiche, wo sich's jetzt schon auszahlt wirtschaftlich. Es ist aber so, dass es gerade wirtschaftliche Ausbildungen, da gibt es so Vertiefungen in Richtung Kreislaufwirtschaft, aber es ist noch nicht so, dass jeder sich damit auseinandersetzen muss. Das heißt, ich kann eine wirtschaftliche Ausbildung machen, habe von Kreislaufwirtschaft nichts gehört und ich brauche mich auch nicht dafür interessieren. In diesen Unternehmen allerdings wird sich das kaum durchsetzen, weil wenn ich eben neue Geschäftsmodelle brauche, muss ich ja wissen, was da dahinter steht. Und dass ich meine Gewinne an anderen Stellen mache und nicht unbedingt dort, wo ich eben Rohstoff umforme, zu einem Produkt mache und das weiterverkaufe. Wir machen dazu bei der ÖGUTE auch jetzt Projekte, weil uns das sehr interessiert. Wie kann man das auf den verschiedenen Ebenen und in den verschiedenen Branchen eigentlich an alle bringen, die dann dort arbeiten?
Und wie kann man das an alle bringen? Also muss das Teil, wenn du von der WU kommst oder der TU, musst du das mal gehört haben? Muss das in den Lehrplan oder wie geht das dann?
Ich glaube, das geht schon früher los. Also ich bin überzeugt, dass man in der Volksschule, wenn nicht schon im Kindergarten, so Grundprinzipien davon mitbekommt. Wir haben da jetzt auch ein Projekt mit Volksschulen. Einfach mal die Idee zu haben, was zu verborgen oder sich was auszuborgen, das ist schon was, was einen Unterschied machen kann. Ja? Und vielleicht brauche ich nicht alles neu. Es geht auch natürlich in Richtung Abfall richtig zu entsorgen. Ich meine, das kommt zwar ganz am Ende, ist aber auch ein wichtiger Schritt. Und das geht dann über die AHS, über die Schulen weiter bis zu auch den HTLs. Das heißt, ich bin überzeugt auch, dass jemand, der technisch diese Dinge entwirft, wissen soll, dass es da noch was gibt, was nachher noch passiert und wie kann er das so designen, dass es dann besser zu reparieren oder auch zu recyceln ist.
David, du nickst heftig. Ist das ein Thema? Wie gut sind die Leute ausgebildet, die jungen Menschen, die zu euch kommen? Wie viel wissen die schon darüber?
Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt mittlerweile äußerst spezialisierte Bachelor- und Masterstudiengänge, wenn man jetzt Richtung Akademiker schaut, die explizit auf Kreislaufwirtschaft fokussiert sind oder grundsätzlich Sustainability Solutions. Ja. Da gibt es einiges, aber natürlich in den klassischen BWL-Studien sehe ich da noch sehr wenig. Ich sehe auch, dass in den technischen Studien auch da sehr wenig drinnen ist. Das heißt, sehr viele Chancen meines Erachtens lässt man aktuell und in Zukunft einfach liegen. Man lässt das Geld draußen liegen. Irgendwer wird findig sein und da referenziere ich gerne auf refurbed.at. Die haben da einen Braten gerochen und dementsprechend sind sie mit einem spannenden Geschäftsmodell all in gegangen und haben da sehr viel gemacht. Wir experimentieren auch mit Geschäftsmodellen. Wir haben Mietservices beispielsweise. Das heißt, man kann sich Schweißgeräte mieten. Oder natürlich Upgrades Hard- und Software-mäßig für Produkte. Das ist auch eine Geschäftsmodellerweiterung. Und da merke ich, oder das wäre mein Wunsch auch, dass man sagt, klassische BWL und speziell VWL. Weil VWL, Volkswirtschaftslehre, denkt als gesamtheitliches System und Betriebswirtschaftslehre dann eher stärker fokussiert auf ein Zahnrad in diesem großen Volkswirtschaftslehre-Getriebe. Das ist immer meine Techniker-Illustration. Wir sind ein großes Getriebe und das Zahnrad muss einfach gut in das nächste greifen und Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Bereich. Wir machen auch einige Weiterbildungen, intern natürlich für Kollegen. Wir zeichnen Webinare auf, wo wir das Thema anschaulich erklären. Gleichzeitig kommen viele Schulen zu uns. Sei es AHS oder dergleichen und natürlich auch sehr viele HTLs. Und da gebe ich dann oft Vorträge und zeige ihnen das, was wir machen bei Fronius und warum wir das machen. Was heißt das für Produktentwickler zukünftige beispielsweise? Und das ist eklatant wichtig, weil wenn man etwas weiß, dann sieht man es und dann kann man das angreifen und ausprobieren und dann möglicherweise sehr viel Geld damit machen. Und das ist auch in Ordnung. Ne?
Die Veronika nickt heftig und interessiert.
Genau, wir haben auch die Erfahrung gemacht, also wenn wir mit Lehrpersonen sprechen von HTLs, die sagen auch, dass diese Kooperation mit den Unternehmen so wichtig ist, dass sie auch sagen, auch wenn sie ihre Lehrpersonen weiterbilden möchten, dass die interessantesten Beiträge eigentlich aus den Unternehmen kommen und dass sie da wirklich interessiert sind, auch von denen zu lernen. Was natürlich auch super passt, weil ich denke mal, das ist dann auch genau die Ausbildung, die diese Unternehmen dann auch haben wollen. Und das Bewusstsein ist zum Teil schon sehr groß, auch bei den Lehrpersonen wirklich durchwegs, dass sie das wichtig finden. Ein Problem ist natürlich die Konkurrenz mit anderen Lehrinhalten. Klarerweise ist gerade im technischen Bereich einfach, haben die schon so viele Stunden, dass es manchmal schwierig ist, neue Inhalte unterzubringen. Aber integriert, glaube ich, in andere Inhalte, wo es auch viel besser funktioniert, weil ich muss ja bei Kreislaufwirtschaft wissen, wie wende ich das an. Also es soll kein theoretisches Konzept bleiben, sondern ich soll es wirklich anwenden. Also ich glaube, integriert funktioniert das schon.
Der Wunschzettel an den Bildungsminister, was würde da draufstehen?
Dass Kreislaufwirtschaft ein Thema ist, das in allen Ausbildungsrichtungen zumindest anklingen muss.
David?
Ich möchte noch eines ergänzen, das ist diese Kostenwahrheit, Full Cost Accounting, dass man externalisierte Kosten auch inkludiert. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, weil Kosten haben wir sowieso über Umwege. Man sieht es jetzt mit der Hitzeperiode, die klimakrisenbedingt verstärkt worden ist. Da gibt es dann viele Gesundheitskosten. Wer zahlt das? Das zahlt der Steuerzahler. Das zahlen wir auf VWL-Ebene, genauso auf BWL-Ebene. Ich als Teamleiter habe dann möglicherweise mehr Ausfälle von meinen Teammitgliedern, weil die einen Hitzekollaps haben. Das ist alles Geld. Und wenn ich dieses Geld richtig berechne, dann treffe ich andere Entscheidungen. Und dann gehe ich mir in die Kreislaufwirtschaft.
Fühlt ihr euch von der Politik da gut vertreten in diesem Anliegen?
Richtung Kreislaufwirtschaft bis zu einem gewissen Grad. Es gibt vereinzelt Pflänzchen, die eine positive Entwicklung in der Zukunft versprechen, hätte ich jetzt einmal behauptet. Richtung Full Cost Accounting, also Kostenwahrheit, spüre ich sehr wenig. Auch bei den Universitäten gibt es noch sehr wenig. Ich habe da eine Recherche gemacht bei den österreichischen Universitäten und habe nur sehr wenige Rückmeldungen, 2 bis 3 bekommen. Wer kennt sie denn aus überhaupt mit Full Cost Accounting? Wer kann denn das berechnen? Da gibt es im Lebensmittelbereich sehr viel Besseres. TruePrice.org, glaube ich, heißt die Website. Die machen mit Toni Cioccoloni beispielsweise, gute Schokolade, ich glaube aus den Niederlanden, Berechnungen. Und die nehmen diese Erkenntnisse dann und verändern das Produkt de facto oder das Sourcing. Das heißt, wo kommen die Rohstoffe her, die Kakaobohnen? Und das ist für mich wirklich spannend, weil es geht de facto immer ums Geld und das ist in Ordnung, sofern die Rechnung stimmt. Auf das möchte ich einfach hinaus und da hoffe ich mir auch von der Politik, dass man da in diesen Innovationsbereich stärker hineintritt und ein paar Sachen ausprobiert. Einfach ausprobieren. Prototyping wie in der Produktentwicklung. Und dann sieht man, was passiert.
Veronika, was wünschst du dir von der Politik?
Das geht auch in die Richtung. Also das wollte ich eigentlich ergänzend dazu sagen. Das ist auch die Basis, dass diese externen Kosten, die sowieso wir alle dann mal zahlen müssen am Schluss, wenn die in den Produkten drinnen sind, in dem Preis für die Produkte, würde das auch ausmachen, dass man von diesen ganzen Förderungen wegkommt, die ja sehr negativ zum Teil gesehen werden. Weil so auf die Art, man schießt jemandem Geld zu für ein Modell, das eigentlich nicht wirtschaftlich ist. Aber das stimmt so nicht. Ja? Wenn ich alle Kosten einbeziehe, dann sind diese Förderungen nicht mehr nötig. Dann muss man eben zum Beispiel Reparatur nicht mehr fördern.
Gut, aber da stehen wir ganz am Anfang. Okay, Thema Rechnung, David. Es geht ja darum, CO2 zu vermeiden und Müll zu vermeiden. Was könnt ihr da herzeigen? Was ist da eure Bilanz?
Die Messbarkeit, da ist der starke Fokus natürlich auf die Lebenszyklusanalysen, die LCAs, Life Cycle Assessment. Und wir haben da nicht nur CO2 angeschaut, CO2 ist ja nur ein Aspekt der Wahrheit da draußen, sondern 16 Umweltwirkungskategorien angeschaut. Da ist zum Beispiel Wasserverbrauch dabei, ist jetzt gerade mit KI-Datencentern wieder groß medial in Diskussion, zu Recht. Feinstaub natürlich, Ozon oder ionisierende Strahlung, Nuklearstrahlung beispielsweise und noch viele weitere. Das heißt, wir schauen uns da eben 16 Umweltwirkungskategorien an, dass wir nicht nur auf einen Aspekt der Wahrheit fokussieren, sondern also ein realistisches Bild wie möglich abbilden. Das heißt, ein gutes, hochauflösendes Foto machen mit einer guten Farbqualität. Und dann können wir Ableitungen treffen. Wir schauen uns an, wenn wir etwas verändern im Produktdesign, in der Entwicklung, wie schaut es aus für CO2, CO2-Äquivalent, für die Rohstoffe natürlich, metallischen Ressourcenverbrauch, bis eben zu Feinstaub und Ozon. Aktuell ist der Fokus sehr stark auf CO2, hoffentlich das Äquivalent, das heißt, da sind alle Treibhausgase dann drinnen. Und das ist für uns diese Evidenz. Ich habe es vorher kurz angesprochen, evidenzbasiertes Management. Da versucht man, die beste verfügbare Evidenz aus mehreren Quellen heranzutragen.
Gibt es eine Einsparungszahl, die irgendwie hängen bleibt?
Einsparungszahl auf Produktebene kann ich aktuell keine Zahl mitnehmen, weil die Lebenszyklusanalysen brauchen auch eine gewisse Zeit, bis man sie fertiggestellt hat und dann die Erkenntnisse in die neue Produktentwicklung hineinzugeben. Das dauert eine gewisse Zeit, diese Durchlaufzeit bei der Produktentwicklung. Lebenszyklusanalysen, die wir vor 3 Jahren gerechnet haben, teilweise sind die jetzt in der Produktentwicklung drinnen, die Folgegenerationen, und das wird man dann bei den neuen Produktgenerationen, die herauskommen, dann sehen und dann kann man es vergleichen.
Genau. Okay. Also
aber es ist grundsätzlich noch eher ein neues Thema, könnte man auch dazu sagen. Und dementsprechend wären dann solche Messbarkeiten natürlich auch relevant. Aber man kann einiges optimieren. Dort darf ich auch nicht zu viel verraten. Ich habe schon ein paar Zahlen im Kopf. Ist auf alle Fälle zielführend, dass man das macht, weil sonst vertigert man sich irgendwo in kleine Aspekte, zum Beispiel Rezyklatanteil im Kunststoff bei unseren Schweißgeräten. Das hat kaum einen positiven Impact, kostet aber möglicherweise viel mehr Geld. Und das ist der Anspruch. Ich möchte mit so wenig Geld wie möglich so viel Positives bewirken, ganz klassisch.
Hake ich aber ein und bürste ein bisschen dagegen. Ich meine, ihr seid ein weltweit agierendes Unternehmen, riesengroß, und ihr wollt weiter wachsen. Weiter wachsen heißt, mehr Rohstoffe zu verbrauchen. Schießt sich das nicht ein bisschen selbst ins Knie?
Es ist dann die Frage natürlich, was substituiert man mit diesen Produkten von uns beispielsweise? Wenn ich sage, ich habe jetzt in einem Land irgendwo auf der Welt einen sehr hohen Kohlestromanteil, das heißt, oder Nuklear und Gas. Das heißt, der CO2-Äquivalent ist relativ hoch in diesem Stromnetz. Und wenn ich das substituiere durch PV-Strom beispielsweise, dann habe ich da grundsätzlich einen sehr starken Benefit. Das haben wir auch ausgerechnet mit diesen Lebenszyklusanalysen. Wie schnell rechnet sich das? Und da habe ich dann schon Zahlen. Das heißt, der kleine Wechselrichter kann sich in 3,3 Jahren rechnen oder ein großer Wechselrichter in Australien beispielsweise in 0,8 Jahren hinsichtlich CO2-Äquivalent. Und da ist dann die Frage, wo investiert man diese Rohstoffe dann hin? Hoffentlich in Technologien, die eben weniger Rohstoffe benötigen für den gleichen Nutzen. Und das ist so der springende Punkt für mich. Natürlich braucht es dann mehr Rohstoffe für PV-Anlagen beispielsweise, das ist ganz klar. In Relation zu was? Das ist dann die Frage. Ja, für große Anlagen, für Energieumwandlung, Energienutzung braucht man auch sehr viel, und dementsprechend muss man sich das einfach anschauen. Ja.
Jetzt komme ich noch zu einem anderen Thema, das da recht wesentlich ist und bei Fronius eine große Bedeutung hat, nämlich die Eigentumsverhältnisse. Fronius ist kein börsennotiertes Unternehmen, Fronius ist ein Familienunternehmen. Das gehört einer Privatstiftung. Wie wichtig ist das, um auf Kurs bleiben zu können? Ist das eine bewusste Entscheidung, dass man das macht, damit man diesen Kurs halten kann?
Da kann ich jetzt de facto wenig Aussage treffen, weil, wie gesagt, ich bin fokussiert auf die Produktnachhaltigkeit in der R&D. Ich kann es nur als Mitarbeiter darlegen, dass natürlich solche Strukturen gewisse Resilienz und Langfristigkeit ermöglichen. Das ist die Aussage, die ich treffen kann, und dementsprechend, wenn man sagt, man geht in diese Richtung, dann bleibt man auch dran. Und das ist dann schon, möglicherweise kann ich nicht urteilen, nur eine Meinung abgeben dazu, möglicherweise ein Vorteil gegenüber sehr kurzfristig denkenden Unternehmensstrukturen, Besitzstrukturen.
Veronika, gehen wir noch einmal zurück zur Politik. Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit Unternehmen wie Fronius gut arbeiten können? Ein bisschen was haben wir schon erwähnt. Was wäre auf deiner Wunschliste noch ganz oben? Ich meine, Österreich hat ja eine Kreislaufwirtschaftsstrategie, ist auch Teil der Industriestrategie Österreichs. Wo ist der größte Bedarf?
Ich denke, dass es vor allem in die Richtung geht, da kommt man zwar in Richtung Recycling, aber das ist sicher ein wichtiges Thema. Also gerade bei der Umstellung von den ganzen Energiesystemen jetzt auf nachhaltige Energie wird einfach in den nächsten Jahren, Jahrzehnten wird der Bedarf an Rohstoffen extrem wachsen, was aber okay ist, weil es einfach eine Umstellung ist. Ja. Gleichzeitig muss man da schauen, und das wird auf EU-Ebene auch gemacht mit dem Critical Raw Materials Act, dass diese Rohstoffe dann in Europa bleiben und dass die auch wieder weiterverarbeitet werden und dann weiterverwendet werden. Das bedeutet, wir sind jetzt sehr abhängig von Importen, da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Es ist aber geplant, dass das viel mehr in Europa bewirtschaftet wird und auch recycelt wird. Und ein wichtiger Faktor ist die Langlebigkeit, das ist natürlich so. Aber dass auch diese Rohstoffe dann wieder in Europa bleiben und weiterverwendet werden. Und auch da ist besonders wichtig, da ist man wieder bei der Industriestrategie, natürlich sind die Unternehmen sehr wichtig, die in Europa sitzen. Weil wenn ich jetzt in Europa keine verarbeitenden Unternehmen mehr habe, dann kann ich zwar ein Rezyklat erzeugen, einen Sekundärrohstoff, aber den muss ich dann wieder woanders hinbringen, weil ich ihn ja gar nicht weiterverarbeiten kann. Also da ist natürlich wichtig zu schauen, dass diese Struktur besteht oder auch wieder aufgebaut wird, wo es möglich ist. Und alle Maßnahmen, die mit diesem Critical Raw Material Act zusammenhängen, sind wichtig. Das heißt, es braucht auch mehr Forschung und Entwicklung in Richtung Recycling-Technologien, damit diese Rohstoffe in Europa verarbeitet werden. Es geht in manchen Ländern auch in Richtung, dass man zum Beispiel diese Reste, die beim Rohstoffabbau übrig bleiben, dass man die noch bewirtschaftet. Das ist jetzt in Österreich wahrscheinlich weniger ein Thema. Aber ich denke mal, Richtung Recycling und Unternehmen, die das auch dann verwenden, sind Maßnahmen wichtig.
David, du hast mir im Vorgespräch erzählt, wie wichtig der digitale Produktpass ist und dass es da auch in eurem wichtigen Bereich Batterien möglicherweise ein Leuchtturmprojekt gibt. Kannst du uns das kurz erklären?
Gerne. Der digitale Produktpass, den sehe ich aus zwei Richtungen. Einerseits, dass ich gerne von unseren Lieferanten einen digitalen Produktpass hätte. Das heißt, ich habe dann maschinell lesbar, das heißt vom Computer lesbar, automatisiert die Daten in unseren Systemen und braucht dann nicht mit den Lieferanten sprechen, dass sie über andere Medien wie irgendwie die Informationen zur Verfügung stellen. Und da gibt es verschiedene Ausprägungen. Das heißt, aus dieser Richtung wäre es extrem interessant, dass man wirklich einen digitalen Produktpass einführt. Sukzessive wird das dank EU eh schon durchgeführt. Und natürlich auch als Anbieter von Lösungen ist für uns relevant. Und der erste Ausläufer des digitalen Produktpasses wird bei den Batterien kommen. Und wir haben ja auch Batterien im Angebot und dementsprechend wird das da auch für uns der erste digitale Produktpass sein, wo man natürlich auch dann wieder beispielsweise Lebenszyklusanalyse-Daten eingeben muss und Angaben zur Reparatur-, Recyclingfähigkeit und dergleichen. Das heißt, das ist ein wichtiger Aspekt, einfach dieser Datenaustausch.
Genau. Das ist jetzt so ein abstraktes Konzept. Was steht drin in so einem digitalen Produktpass?
Da sind sehr viele Datenpunkte, die man eingeben muss. Der Grundansatz ist der, dass ein Recyclingunternehmen, sagen wir mal, nach 10, 20 Jahren oder noch länger mit einem QR-Code beispielsweise Daten von einem Server abfragen kann zu diesem Produkt. Das heißt, welche Rohstoffe sind denn da drinnen? Dann kann sich der Recycler überlegen, wo und welche Technologien wende ich jetzt an, dass ich bestmöglich diese Rohstoffe wieder herausbekomme. Das ist dieser grundsätzliche Ansatz. Und dementsprechend ist dieser Datenaustausch eben eklatant wichtig, weil ohne Informationen treffe ich dann möglicherweise die falschen Entscheidungen. Ja.
Abschließend, David, wenn wir jetzt full circle gehen am Schluss und uns die Kreislaufwirtschaft anschauen in eurem Bereich, was wäre dir jetzt da noch am wichtigsten, um weiterzukommen?
Von den Rahmenbedingungen her haben wir schon zwei spannende Punkte, evidenzbasierte Gesetzgebung, Kostenwahrheit, Full Cost Accounting genannt. Was da auch noch interessant wäre, natürlich, dass man die rechtlichen Rahmenbedingungen bis zu einem gewissen Grad fit für die Zukunft macht. Da gibt es schon einige Überlegungen. Ein Beispiel wäre das Abfallwirtschaftsgesetz, das absolut zielführend war in der Zeit, wo es eben herausgekommen ist. Bin ein großer Fan davon. Teilweise verhindert es bis zu einem gewissen Grad jetzt andere Kreislaufwirtschaftsstrategien und dass man da de facto dann gesetzlicher Natur, und das ist ein sehr starker, wichtiger, großer Hebel, das ermöglicht, dass man Innovation ermöglicht bei den Unternehmen auf BWL-Ebene, auf VWL-Ebene. Das wäre der eine Blick nach draußen gerichtet und nach drinnen gerichtet.
Ich wollte es nur kurz erklären, das Abfallwirtschaftsgesetz können wir jetzt nicht genau erklären, aber da geht es darum, wann ist Müll Müll? Weil wenn es Müll ist, dann muss ich 100.000 Auflagen erfüllen und wenn es nicht Müll ist, kann ich damit weiter handeln. Das wird uns immer wieder beschäftigen. Jetzt ein zweiter Punkt.
Genau, mein zweiter Punkt, intern natürlich gerichtet. Wir versuchen natürlich auch, dass wir so viele Kollegen wie möglich erreichen, dementsprechend auch in den unterschiedlichsten Hierarchien. Da merke ich schon, dass da eine gewisse Innovationsfreude punktuell da ist. Teilweise wünsche ich mir natürlich noch mehr Mut zur Innovation, auch wenn man vielleicht manche Sachen jetzt noch nicht ganz detailliert ausrechnen kann, weil da sehe ich einfach sehr viele Möglichkeiten. Ja, dass man sagt, man geht in diese Richtung, man probiert es aus, man fährt mit einem Speedboot jetzt von einem großen Tanker auf eine kleine Insel, schaut sich dort eine neue Welt an und dann kommt man wieder zurück und versucht es in die Unternehmenswelt hineinzubringen. Das ist jetzt nicht nur bei Fronius gedacht, das ist für viele andere Unternehmen natürlich auch relevant und diese Herangehensweise finde ich einfach total bereichernd.
Das Speedboot muss man sich leisten können. Veronika, inwieweit ist Fronius ein Vorbild? Inwieweit können das auch andere von Fronius lernen?
Ich glaube, dass es wichtig ist, daraus auch zu lernen, die Vorteile, die man gewinnen kann. Also man sieht ja bei Unternehmen, die praktisch nur umsetzen, was sie umsetzen müssen, einfach weil es die Gesetzgebung vorgibt. Das ist ein großer Aufwand, das ist meistens zusätzlich. Es wird eher negativ gesehen. Ich glaube auch, dass die Mitarbeitenden nicht unbedingt begeistert sind, das dann umzusetzen. Wenn man aber schaut, okay, wo kann ich als Unternehmen, wo gewinne ich Informationen, die für mich interessant sind, ja? Wo kann ich profitieren? Dann wird es viel leichter umgesetzt, weil dann hat man auch eine Motivation als Unternehmen, das zu machen und auch weiterzugehen dort, wo es Sinn macht.
Na gut, wir stehen am Anfang. Wir glauben an die kleinen Speedboote. Vielen Dank, dass ihr euch beide Zeit genommen habt.
Danke fürs Gespräch.
Sehr gern, danke.
Das war's für heute bei Full Circle. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schau in unsere Shownotes. Dort findest du den direkten Link zu unserem Substack-Newsletter und unserer Steady-Community. Mit eurem Support über Steady können wir Full Circle weiterhin unabhängig produzieren. Und wir bedanken uns auch für die Startförderung von der Wirtschaftsagentur Wien. Bis zum nächsten Mal.